Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Wenn Sie noch mehr Fragen haben, was die Zeit nachher nicht erlaubt, wir sind noch für Sie da. Dankeschön.
Ja, dankeschön, Roswitha. War super. Also, Mahaban, herzlich willkommen. Baruch Haba, was Sie auch immer für eine Sprache sprechen mögen. Herzlich willkommen hier. Ich habe die Freude, Ihnen die beiden Neuerscheinungen von diesem Jahr vorstellen zu dürfen, die aus der Reihe, meine Frau hat schon gesagt, Karen's Jobs kommen. Die Karen C. Mulligan, das ist eigentlich eine ehemalige Polizistin aus Alaska, Fairbanks. Und im Rahmen des ersten Romans wird die angeworben von einer amerikanischen Behörde in der Nähe von Washington, eine Außenstelle von Langley. Für die Insider wissen, von was ich spreche. Deren Aufgabe es ist, weltweit den Missbrauch von Hochtechnologie zu untersuchen und zu unterbinden. Und bei der Gelegenheit kommt die Kern natürlich allen möglichen Leuten in die Quere. Durchgeknallte Physiker, Ölmilliardäre, naja, und auch, da passiert auch mal sowas, wie jetzt gleich beginnt. Wie schon gesagt, aus dem Buch Stromausfall, das hat nominell die Nummer 2, ist allerdings jetzt die neueste. Wir haben 8 Bände jetzt schon draußen. Der 9. Band kommt dann in Frankfurt auf die Buchmesse, spätestens zu Frankfurt auf den Markt. Okay, das Ganze beginnt jetzt in Karlsruhe. Sind Sie wahnsinnig geworden? Wohin haben Sie die Behälter gebracht? Die Antwort der Verwaltungsangestellten am Telefon war kurz und schnippig. Woher soll ich denn das wissen? Wenn sich Ihr Institut nicht um seine ureigensten Angelegenheiten kümmert, dann ist es allein Ihr Problem, nicht meins. Dr. Holger Brenner, dem ehemaligen Leiter der Forschungsgruppe Nukleare Entsorgung, schlug das Herz bis zum Hals. Zu seinem Glück stand im untersten Schubfach seines Schreibtischs noch eine Flasche Wodka. An der Universität wussten nur wenige Leute von seinem Laster. Eigentlich nur sein pakistanischer Assistent Maya Sahia Barar, der ihm die Flasche vor seinem Urlaub vermacht hatte. Brenner hoffte, dass er dicht hielt. Während er auf die Antwort aus dem Büro der Hochschulverwaltung wartete, schenkte er sich ein großes Glas davon ein und genehmigte sich einen Schluck, dachte über seine Situation nach. Näher ran, okay. Für ihn hatte sich alles vor etwas mehr als einem Jahr begonnen. Durch Zufall war ihm ein alter Forschungsbericht in die Hände gefallen, der noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammte, der sich mit der Anreicherung von Uran beschäftigte. Damals waren bereits im Jahr 1932 an der damaligen Physikalischen Technischen Reichsanstalt PTA in Berlin Versuche mit dem Ziel angestellt worden, durch speziell fokussierte Elektronenstrahlen hoher Energie, Element- und Isotoptrennung durchzuführen. Allerdings hatte im Jahr 1934 der Nobelpreisträger und überzeugte, rutscht es hinunter, okay, und überzeugte Nationalsozialist Johannes Stark die Leitung der PTA und hatte sich das Ziel gesetzt, die wissenschaftliche Forschung der deutschen Physik seiner persönlichen Weltanschauung anzupassen. Deshalb waren die Arbeit nicht weiter verfolgt worden. Als Dr. Brenner zufällig über den Bericht gestolpert war, hatte er sofort das Potenzial erkannt, das sich hinter dieser Idee verbarg. Wollte man diesem Bericht nämlich Glauben schenken, dann waren die Forscher bereits damals in der Lage gewesen, Uran mehr als 50 Mal schneller anzureichern, als dass man heute mit den üblicherweise benutzten Gaszentrifugen schaffen konnte. Letztere waren teuer, energiehungrig und arbeiteten langsam und viel zu langsam für diejenigen, die beabsichtigten, hoch angereichertes Uran für völlig andere Zwecke herzustellen, als dadurch lediglich Brennstäbe für Kernreaktoren zu fertigen. Doch als nach der Katastrophe von Fukushima die Kernenergie am Pranger stand, hatte Berlin praktisch über Nacht alle Förderungsgelder neu verteilt Und darauf hatte der Senat der Hochschule beschlossen, Brenners Arbeitsgruppe aufzulösen. Damit war Brenners Projekt mausetot. Seine damaligen ehemaligen Kollegen und Mitarbeiter positionierten sich bereits heute als Spezialisten für Smart Grids und Solarstrom und Elektromobilität, da auf diesen Gebieten bekanntlich immer noch übliche Förderungsgelder sprudelten und Beweglichkeit und Flexibilität sind seither zu den wichtigsten Fähigkeiten der Forscher auf diesem Gebiet. Doch Brenner hielt sich damit nicht auf. Wenn ihm schon wissenschaftlicher Ruhm verwehrt blieb, dann sollte er wenigstens weltlichen Lohn bekommen. Ein halbes Dutzend Anrufe später standen gleich zwei interessierte Gruppen auf der Matte. Eine Partei aus Südafrika konkurrierte dabei offen mit einem südostasiatischen Wettbewerber. Beide Seiten signalisierten ihre Bereitschaft, riesige Summen für das Verfahren zu investieren, zumindest wenn es denn wirklich funktionierte. Brenner war von der Wendung der Dinge begeistert. Doch zuvor musste er das Verfahren so weit entwickeln, dass es auch im industriellen Maßstab funktionierte. Und dazu brauchte er ein diskretes Labor außerhalb der Hochschule. Und Brenner schenkte sich noch einen weiteren Schluck aus seinem Glas ein. Nun zahlt sich's aus, dass ich bereits vor Wochen eine größere Menge an Rohmaterial beiseite geschafft habe, dachte er. In Wahrheit handelt es sich sogar um 20 Behälter, also etwas über einer Tonne, einer angereicherten Uralsalzlösung, die ihm aus einem anderen Projekt quasi unauffällig zugelaufen war. Unter Umgehung aller Sicherheitsvorschriften hat er die Fässer in einem Kellerraum seines Instituts eingelagert und nun waren sie weg. Während seiner Abwesenheit hatte irgendjemand aus einer anderen Forschungsgruppe den Kellerraum mit Beschlag belegt und weil das dort eingelagerte Material im Weg war und niemand so recht wusste, wem es gehörte, hat man es weggeschafft, ohne lange zu fragen und ohne sich viel Gedanken zu machen. Kurzum, die Fässer waren weg, niemand schien ziehen zu wissen, wo sie sich jetzt befanden. Am Telefon hörte er Papier rascheln. Endlich meldete sich die Dame aus der Verwaltung wieder. Hier steht es schwarz auf weiß. Chemischer Restmüll, 20 Fässer wurden entsorgt. Es war, Moment, warten Sie, Calcium, mühsam verstabierte sie den Text, denn die Kenntnis chemischer Verbindungen zählte nun einmal nicht zu ihrem Aufgabengebiet. Ja, es liegt bestimmt schon auf irgendeiner Deponie. Sie sagte das leicht hin, denn sie konnte nicht sehen, dass ihr Gesprächspartner am Telefon abwechselnd rot und blass wurde. Um Himmels Willen wurde es hingeschafft. Mir brachte Brenner nicht heraus. Die Verwaltungsangestellte antwortete kurz angebunden. Das weiß doch ich nicht. Ich habe lediglich einen Auftrag aus ihrem Institut ausgeführt. Irgendwer hat ihn doch unterschrieben. Fragen Sie einfach den. Wenn Sie Ihren Laden nicht im Griff haben, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Guten Tag. Klick. Nun klopfte dem Wissenschaftler das Herz bis zum Hals und in seinen Kopf pochten die Adern. Er schenkte sich den Rest des Wodkas in sein Glas und trank es aus. Die Schärfe des Getränks ließ seinen Hals angenehm brennen. Oh mein Gott, Sie halten es für Calciumfluorid. Jemand von meinen Leuten hätte den Entsorgungsauftrag unterschrieben. Sein Quatsch. Die haben doch keine Ahnung. Schließlich wusste Brenner nur allzu gut, was in den Behältern in Wahrheit gewesen war. In einem Anfall von Verzweiflung schloss er seine Augen, denn ihm wurde plötzlich übel. Dieses Gefühl war Brenner, harter Alkoholiker, den er dann war, nicht unbekannt. Doch er ahnte nicht, dass diese Übelkeit dieses Mal nicht alleine vom Alkohol herrührte. Die Ursache lag vielmehr in einer Substanz, die dem Wodka beigemischt war. Genauer gesagt waren es 300 Milligramm eines Cocktails aus insgesamt 7 Isoenzymen, die in Summe das Gift der Diabora roselli, der in Indien und Vietnam heimischen Kettenwieber bildeten. In eine Vene injiziert wären bereits 15 Milligramm für einen Durchschnittsmenschen lebensbedrohlich und 50 praktisch immer tödlich. Doch auch getrunken gelangte eine ausreichend große Menge der Droge über den Magen und den Dünndarm in Brenners Blut. Dort begann sie zunächst unbemerkt, wichtige Gefäße anzugreifen und aufzulösen, vor allen Dingen die im Gehirn. So bildete sich gerade in diesem Augenblick an der Wand seiner inneren Hirnarterie eine schwache Stelle, die der Pathologe später fälschlicherweise als Aneurysma merum bezeichnen würde und als natürliche Todesursache eine Hirnblutung attestieren würde. Im Moment größter Verzweiflung packte Holger Brenner plötzlich ein rasender Schmerz im Kopf. Dann war nichts mehr. Also der Herr Brenner, der hat es jetzt geschafft, tatsächlich 50 Fässer mit einem oder 20 Fässer mit Uransalzlösung, Uranhexafluorid, um es genau zu sagen, einzulagern. Und er hat es auch geschafft, dass diese Fässer auf einmal verschwunden sind. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was Leute mit diesem Material anfangen können, wenn sie skrupellos genug sind, sowas in die Umwelt zu verlassen. Na gut, das Ganze geht jetzt in einem Ort weiter, den Sie alle unter Fessenheim kennen. Ich habe Sassenheim genannt, damit mir die Franzosen nicht irgendwann eine Autobombe vor die Tür stellen. Am Rhein, im Rhein, unterm Rhein, unter Wasser. Das Wasser im Rhein war trübe und kalt, doch das störte den Taucher nicht. Geringsten. Vor vielen Jahren war er bei der 431. Marineaufklärereinheit in Tuaps am Schwarzen Meer stationiert gewesen, wo er bis zu seinem Abschied bei den Kampftauchern der Spezialkräfte gedient hatte. Während seiner aktiven Zeit hatte er in kitzlichen Aufklärungs- und Kampfeinsätzen unter Wasser reichhaltige Erfahrungen in verdeckten Operationen gesammelt. Seit dieser Zeit macht ihm widrige Umgebungsbedingungen nichts mehr aus. Heute, nach seinem Ausscheiden aus der Armee und dem Ende der ehemaligen Sowjetunion, engagierte er sich vorwiegend im privaten Sektor, beispielsweise bei Reparaturen unter Wasser in Ölfeldern hoher See. Doch manchmal verrichtete er auch gut bezahlte Arbeiten, deren wahre Naturen besser im Verborgenen blieben. In diesem speziellen Fall ging es darum, ein zylindrisches Gebilde, was ihn entfernt an einen Torpedo ohne Schraube erinnerte, unter Wasser an einen bestimmten Punkt am Rheinufer zu bringen. Der Taucher hatte das Objekt ungefähr 2 Kilometer flussaufwärts übernommen, wo es an einem Leitseil befestigt unter einem verteuten Ruderboot im Schlick am Boden des Flusses gelegen hatte. Der Tauchgang selbst bereitete ihm keinerlei Mühe, denn er war körperlich topfit und seine Auftraggeber hatten gute Vorarbeit geleistet. Der Schwimmkörper war zwar 70 Kilo schwer, doch er stellte kein Problem dar. Er besaß angeflanschte Schwimmkörper, die der Taucher in einer Gasflasche aufblasen und unter Wasser austarieren konnte, sodass er im Wasser schwebte. So musste er nur noch die Masse des Zylinders in Bewegung setzen. Dem Taucher war das gleichgültig, was es ging. Schließlich wurde der Job gut bezahlt und er würde nach dessen Rückkehr sofort in seine Heimat zurückkehren. Zur vorgegebenen Zeit erreichte er an einem Seitenarm des Rheines sein Ziel. Dort begann unter der Wasseroberfläche eine riesige vergitterte Röhre, in der das Flusswasser in ein Fabrikgelände hineingesaugt wurde. Man hatte ihn instruiert, sich vor dem Sog am Wassereinlass in Acht zu nehmen. Doch auch dieses Szenario war ihm nicht fremd. Aktionen gegen Industrieanlagen und Kraftwerke waren bei der Armee fester Bestandteil seines Trainings gewesen. Er manövrierte das Objekt an die vorgeschriebene Stelle und entleerte den Schwimmkörper, sodass das Gebilde vor dem Rohr schwer in den Schlick am Boden des Flusses sank. Dann drehte er den Handgriff, wie ihm seine Auftraggeber befohlen hatten. Von dem Körper löste sich eine kleine Boje, sie war in dem grünlich-grau gefärbten Wasser kaum zu erkennen. Langsam stieg sie zur Oberfläche auf und hing dort an ihrem Kabel, wie die Blüte einer Seerose an der Wurzel hängt. Von nun an hatte der Taucher nach Plan genau 60 Minuten Zeit, um einen weiteren Kilometer flussabwärts quer zur Fahrtrinne zu schwimmen. Dort sollte ein anderes Boot an einem Steg auf ihn warten. In der Tat ging alles, wie er es erwartet hatte. Er fand seine Kleider, seinen Pass, Flugkarte und den Rest des versprochenen Geldes deponiert. Er zog sich um, ließ die Taucherausrüstung zurück und marschierte über den Damm auf die anderen Seite zur kleinen Bahnstation. 4 Stunden später saß er in Stuttgart bereits wieder im Flugzeug. das ihn zurück nach St. Petersburg brachte. Die kleine Boje indessen tanzte auf der Wasseroberfläche direkt vor dem Wassereinlass des französischen Kernkraftwerks Sassenheim. Es war eine ziemlich alte Anlage, die schon früher wegen diversen Störfällen in die Schlagzeilen gekommen war. Sie lieferte Strom hauptsächlich für den europäischen Netzverbund, wobei der Löwenanteil der hier erzeugten Energie nach Osten ging, um die Energieversorgung in Deutschland und Luxemburg zu unterstützen. Die Boje selbst enthielt neben einem GPS-Empfänger auch die Teile eines Mobiltelefons und war über ein wasserdichtes Kabel mit dem zylindrischen Körper auf dem Grund des Flusses verbunden. Nachdem der Schwimmkörper die Wasseroberfläche erreicht hatte, begann das Telefon in ihm automatisch zu senden. Es schickte eine unauffällige Kurznachricht ab. Die Empfänger der Nachricht hatten sich für diese Aktion in einem einfachen Motel im Süden von Baden-Baden einquartiert, mit vor allen Dingen Monteure abstiegen. Die Abstimmung mit dem Projektleiter war kurz und knapp. Phase 1 beginnt in 3 Stunden, Phase 2 exakt 1 Stunde später. Danach beseitigen sie alle Spuren und rücken ab. Zu diesem Zeitpunkt würde es in Sassenheim kurz vor 9 Uhr morgens sein und damit genau die richtige Zeit für eine Eilmeldung, die überall in den Mittagsnachrichten erscheinen sollte. Exakt zum geplanten Zeitpunkt empfing die Boje nun ihrerseits eine Kurznachricht. Genauer gesagt traf die Meldung sogar 3-mal hintereinander ein. Das diente allerdings nur der Sicherheit, damit wenigstens eine der Nachricht empfangen wurde. Sollte irgendwas schiefgehen. Doch es lief alles wie am Schnürchen. Der Mikrocomputer im Inneren des Zylinders empfing die erste Meldung störungsfrei und entschlüsselte sie und aktivierte darauf programmgemäß die eingebaute Sprengladung. Die Explosion richtete unter Wasser jedoch keine größeren Zerstörungen an. Sie riss lediglich die Metallhülle des Zylinders und damit auch das darin befindliche hermetisch dichte Gefäß aus Teflon auf. Der Inhalt des Behälters ergoss sich daraufhin ins Flusswasser. Die zerrissenen Reste der Hülle sanken auf den Grund des Rheins und die Boje trieb mit der Strömung auf dem Fluss davon. Aus den zerstörten Behälter jedoch drangen ungefähr 50 Kilogramm eines grünlich-gelben schweren Granulats, das sich im Flusswasser unter heftiger Gasentwicklung rasch auflöste. Die starke Strömung in der Ansaugöffnung spülte die Lösung durch das Gitter und den Kanal in die Anlage hinein, dorthin, wo das Wasser zur Kühlung der Reaktorblöcke und zur Speisung der Dampferzeuger verwendet wurde. Kurz zuvor hatte bei ausgewählten französischen und deutschen Radiosendern und in den Zeitungsredaktionen bereits das Telefon geklingelt. Die Stimme des anonymen Anrufers klang heiser. In Sassenheim hat es einen ernsten Störfall gegeben. Die Abwässer der Anlage haben den Rhein radioaktiv verseucht, aber die Kernkraftwerksfeier wollen es vertuschen. Nein, das ist leider kein schlechter Scherz. Wenn Sie mir nicht glauben, dann schicken Sie doch einfach einen Reporter hin, aber der soll am besten einen Schutzanzug mitbringen und auch einen Geigerzähler. Das ist der erste Anschlag in einer Reihe von weiteren Anschlägen gegen die Stromversorgung in Europa. Das Ziel, um was es da geht, das sind wieder meine Lieblingsverbrecher am Werk, die versuchen, den Strommarkt zu manipulieren, um dadurch eben ihre Gewinne zu erwirtschaften. Aber Sie haben vielleicht alle mal die Nachrichten gehört. Und wenn man jetzt mal diese Geschichten dazu erkennt, dann kann man sagen, naja, der Herr Gabriel hat mal irgendwann gesagt, Deutschland muss sich daran gewöhnen, dass Strom nicht immer ununterbrochen zur Verfügung steht. Naja, so etwas passiert jetzt hier auch. Und der nächste Anschlag kommt gleich in der Folge. Und er dauert nicht einmal 2 Minuten. Also, wie schon gesagt, der Überfall dauert nicht einmal 2 Minuten. Dem Jogger, der einen halben Kilometer von der unbemannten Hochspannungsschaltstation entfernt am Rand der norddeutschen Moorheide den Feldweg entlang keuchte, dem war es deshalb zunächst gar nicht so klar, was da eigentlich ablief. Aus der Ferne sah er nur einen Lastwagen den geteerten Fahrweg entlang rumpeln, der zur Schaltstation führte. Ihm folgte ein grüner Geländewagen, der gut zu einem Jäger oder Feldschütz gepasst hätte. Zu seiner Verblüffung hielten die beiden Fahrzeuge jedoch nicht vor dem Haupttor der Anlage, sondern fuhren ein Stück weit am Zaun entlang, dorthin, wo die beiden Leitungsstränge von den Hochspannungsmästen an den Reihen langer Isolatoren endeten. Der Jogger blieb stehen, dehnte seine verkrampften Muskeln und schaute interessiert zu, was die Leute dort wohl vorhatten. Er wurde nicht enttäuscht. Aus dem Geländewagen sprangen urplötzlich zwei Gestalten, wie gut gedrillte Soldaten, rannten sie an dem Lastwagen vorbei, direkt zum Zaun. Dort angekommen, zückten sie große Drahtscheren, schnitten in Sekunden schneller eine Lücke in den Maschendraht, rannten dann zurück und sprangen wieder in den Wagen. Der Lastwagen hingegen schoss durch die Öffnung hindurch und hielt unter der Gitterkonstruktion, über der die scherenartigen Leistungsschalter montiert waren. Diese unscheinbaren Schalter bildeten das eigentliche Herzstück der Anlage, denn sie bestimmten, über welche Strecke die Energie letztendlich geschickt wurde. Der Fahrer des Lastwagens sprang jetzt aus der Kabine, rannte zurück zum Geländewagen, warf sich hinein, dann raste das Fahrzeug davon, als sei der Teufel persönlich hinter ihm her. Noch während sich der Jogger über die ganze Angelegenheit wunderte, hörte er auf einmal in der Ferne einen dumpfen Knall. Als sei ein Staubvulkan ausgebrochen, wogte plötzlich eine tiefschwarze Wolke über den Resten des verwaisten Lastwagens. Die Wolke dehnte sich blitzartig aus, füllte nach wenigen Sekunden die Schalter, die Isolatoren, und im gleichen Augenblick zuckten riesige Blitze, regelrechte Feuerbahnen an den Isolatoren entlang und zwischen den Seilen der Hochspannungskabel. Das Krachen der elektrischen Entladung erreichte den Läufer, der das Schauspiel mit offenem Mund beobachtete, als verfolge er einen Dokumentarfilm. Schließlich besann er sich eines Besseren, zückte sein Mobiltelefon, um die Feuerwehr anzurufen, doch seltsamerweise meldete sich der Notruf nicht. Voller Angst drehte er sich um, rannte los, die Strecke zum nächsten Dorf legte er in Rekordzeit zurück, doch auch dort brannten keine Lichter. Der Jogger war der Panik nahe. Er hätte nie geglaubt, dass ihn ein Stromausfall so schockieren könnte. Es wurde bereits dämmerig, als auf einmal der Einbruchalarm für eine der wichtigsten Schaltstationen im Norden der Republik losstrillte. Dann meldete sich der Computer plötzlich eine Störung der Leitungsüberwachung. Immer mehr Warnanzeigen erschienen auf den Bildschirmen und die Warnanzeigen begannen hektisch zu blinken. Insgesamt 4 Schaltstationen zwischen Nürnberg und Hannover meldeten fast zeitgleich einen Totalausfall. Und das war mehr, als das sowieso bereits hochbelastete Netz verkraften konnte. Die Mitarbeiter in der Leitwarte starrten hilflos auf die Computermonitoren Anzeigetafeln. Doch sie konnten das Unheil nicht mehr abwenden. Als würden Dominosteinchen in einer wohl durchdachten und sorgfältig aufgestellten Kette umfallen, so brachen innerhalb weniger Minuten nacheinander wesentliche Teile der Energieversorgung im Herzen Deutschlands zusammen. Von Hamburg bis Stuttgart erlosch in den Städten und Dörfern das Licht. So beginnt im Prinzip der Roman. Ich habe jetzt gar nichts über die Kern erzählt. Wie schon gesagt, diese ehemalige Polizistin, jetzt Agentin, die kommt im Laufe dieses Romans ganz schön selbst in Gefahr. Und ja, es steckt eine ziemlich große Organisation dahinter, denn nur die kann diese Attentate in dieser Präzision durchführen, die ich jetzt Ihnen hier mal so geschildert habe. Schlimm ist es, dass diese Fantasie nicht nur, oder diese Beschreibung nicht nur Fantasie sind, dass die tatsächlich funktionieren, dass die zum Teil sogar schon stattgefunden haben. Nur haben Sie das vielleicht in der Presse nie so richtig wahrgenommen. Ja, ich glaube, wir haben die Zeit, noch fünf Minuten hätten wir Zeit. Aber die Frage ist, was soll man noch machen, Roswitha? Du bist der Maître de Plaisir.
Man könnte ja noch was mit anfangen.
Ich habe...
Ja, aber das ist zu lang.
Ja, gut, okay.
Den Anfang.
Ja, also das kriege ich jetzt nicht mehr hin. Nee, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und wir hören uns vielleicht.
Und also das Buch, aus dem wir jetzt gerade gelesen haben, sowie auch die anderen Bücher aus der Kernreihe, können Sie gerade direkt außen auch nochmal anschauen. Sie können drin blättern und vor allen Dingen können Sie es kaufen und der Autor wird es Ihnen sehr gerne signieren.
uns 2-3 Meter weiter an den Stand zu kommen. Da bin ich auch die ganze Zeit dann. Und da haben wir auch die restlichen Bücher drin. Das sind, wenn von Ihnen Anhänger der Grünen dabei sind, da ist was dabei. Tierschützer, ja, auch. Dort wird man auch eine Geschichte, die mir selbst ganz gut gefällt, bei denen, die geht ein bisschen zurück in der deutschen Geschichte, so 70, 80 Jahre, und die Auswirkungen, die es heute hat, dass eben Leute, die damals in Amt und Würden waren, heute noch an bestimmten Stellen oder die Nachkommen da schon aktiv sind. Und als überzeugter Demokrat ist das für mich schon ein Thema gewesen, dass ich daraus eine Geschichte gemacht habe. Und für die Leute, die mehr Science Fiction möchten, da haben wir auch eine Kurzgeschichtensammlung. Allerdings, wenn Sie sagen Science Fiction, da sind keine Raumschiffe irgendwo da drin und böse Aliens, nein. Das sind Themen, die Sie aus der Zeitung vielleicht sogar schon kennen. Die habe ich nur transponiert in eine zukünftige Welt, damit mir die Bundesregierung nicht allzu böse ist. Ich bedanke mich trotzdem bei euch allen. Vielen Dank. Tschüss.
Ach, wir erzählen nur. Jo, sind wir zu hören. Jetzt muss ich mal gucken. Und wie ist denn das mit den Herrschaften auf den billigen Plätzen dort hinten? Kommen wir gut an?
Oh. Hören Sie uns?
Ja, super, das ist ja toll.
Ich bin auch schon online.
Dort drüben auch. Leise.
Ja.
An der linken Front.
Genau.
Ja, gut. So,
ja. Ja. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, heute wieder in Leipzig zu sein. Ich war gestern schon in Leipzig. Mein Name ist Michael Kirchschlager. Ich bin Verleger und Historiker eines Verlages, der seit über 20 Jahren Bücher herausgibt zu authentischen Kriminalfällen. Also bei uns gibt's nicht den Tatort, sondern bei uns gibt's Aktenzeichen XY in Buchform. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen unserer Autoren hier habe. einen gestandenen Kriminalisten, Kriminalrat außer Dienst, zum Glück für die Gauner.
Wobei dieses AD da hinten dran eigentlich das Bessere ist, das vorher mit dem Kriminal. Aber AD, das ist gut. Das
AD ist gut. Kriminalrat außer Dienst, Lothar Schirmer. Ja. Hallo. Lothar Schirmer Hallo. Ist den einen oder anderen von Ihnen sicherlich bekannt, nicht weil Sie von ihm verhaftet worden sind, sondern vielleicht aus der einen oder anderen Fernsehsendung, MDR, Kripo gut Live, möglich, letztens möglich. In Riverboot. Also da kommt auch nicht jeder rein, ja. Lothar. Ne?
Da habe ich, die roten Socken angehabt. Habe ich heute nicht.
Das, Nee. Aber Lothar, deine Spezialität, du bist ja bei uns im Verlag, ich sage mal, der Software.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.